Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass doch einige da vom Urlaub zurückgekommen sind. Bete ich immer, dass die Schäfler wieder zurückfinden. Ja? Und wie man sieht, kann ja auch mal was dazwischen kommen. Danke für alles schon mitteilen. Das Wort zum Gebet, Lobpreis von Arno, weiß es nicht, ob du es ein bisschen dann ausgerichtet hattest, weil ich es gesagt hatte, Töpferton, das passt auch gut. Und auch das letzte Lied, dass wir in Gottes Hand sind und Gott keine Fehler macht, passt wirklich gut. Ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich weiß ganz oft nicht so lange im Voraus, was so zum Predigen dran ist, aber es ist einfach noch ein bisschen ruhigere Zeit. Und ich habe schon ab Montag immer wieder so ein bisschen Material gesammelt. So gut geht mir es normal nicht, wenn ich eine Predigt mache, aber das habe ich richtig genossen. Und ich möchte euch jetzt erst ein bisschen von dem Jeremia berichten, bevor es dann ein bisschen praktischer wird oder ein bisschen arg praktisch wird. Ich lese zu Anfang nochmal den Text. Ich lese ihn mal nur bis Vers 6, geht eigentlich bis Vers 12. Und dann schauen wir mal ein bisschen auf den Jeremia. Da heißt es in Jeremia 18, das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah. Mache dich auf und geh in das Töpfershaus hinab. Und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer, Haus Israel? Spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es ausreißen, niederbrechen und zugrunde richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Vater im Himmel, ich danke dir für dein kostbares Wort und danke, dass du es immer wieder hinkriegst, dein Wort eins gesprochen lebendig zu machen in unserer Zeit. Mehr noch nicht nur in unserer Zeit, sondern in unserem Herzen. Und da bitte ich dich um Gnade, Herr, beim Austeilen deines Wortes. Bitte dich aber auch um offene Ohren, offene Herzen, um weiche Herzen, sodass dein Wort auf guten Boden fallen und Frucht bringen kann zu deiner Zeit. Amen. Amen. Gott spricht hier zu Jeremia. Es war so eine Voraussetzung natürlich, dass der Jeremia als Prophet, als ein von Gott gesandter, ausgewählter, zu Menschen sprechen kann, war es immer wieder auch wichtig natürlich, dass Gott zum Propheten gesprochen hat. Ja? Also wenn wir, Gott sendet uns ja auch aus, sein Ziel ist ja, dass er durch uns auch Menschen erreicht, aber Voraussetzung ist, bevor er durch uns Menschen erreicht, dann muss er erstmal uns erreichen. Eigentlich logisch, oder? Schön, ich höre euer Amen, super. Also Gott muss einfach zu uns reden. Es muss lebendig sein. Wenn wir nichts mit Gott erleben, was wollen wir den Menschen erzählen, sondern die Bibel erklären? Dazu muss ich ein Theologiestudium machen. Aber das brauchen wir nicht. Nicht primär. Was wir brauchen, was Menschen brauchen, ist Menschen, die Gott erleben. Und das, was sie erleben, mit Gott weitergeben. Und dazu musste er sich aufmachen. Gott sagt, mache dich auf. Und er hat ihm mal gar nicht gesagt, warum. Da werde ich dir erklären, werde ich mein Wort hören lassen. Okay, aber warum und weshalb und warum gerade der Töpfer? Nix, Auftrag, da gehst hin, da werde ich dich mein Wort hören lassen. Jeremia, heißt es ganz am Anfang, wurde trotz seiner Jugend von Gott berufen. Und als Gott ihn beruft, man weiß nicht genau, wie alt er war, vor circa knappe 20 oder zwischen 20 und 30. Also es ist wirklich, ich meine, wenn ihr so die Botschaft anguckt, gehen wir gleich noch durch, was Gott zu dem Jeremia aufs Herz legt. Da verstehen wir die Antwort, wenn er sagt, ach Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin zu jung. Also wir haben ja immer was, wenn Gott redet, immer ein Argument, warum das, was Gott zu uns redet und herausfordert, warum das ja eh nicht funktioniert. Haben wir ja immer, kennen wir ja. Ne? Und so auch, und es war ja logisch, es stimmt ja. Wie willst du die Gerichtsbotschaft, das war der überwiegende Anteil von Jeremias Botschaft, aber mit Ausblick auf das Heil, das kommt, das war ja noch das Beruhigende. Aber wie willst du sowas sagen als junger Mensch? Es war seine ganz berechtigte Angst und er hatte auch Angst um sein Leben, weil Gott antwortete ihm in Kapitel 1, Vers 8, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Also Gott gibt im ganzen Anfang so eine Art so ein Safety Car, ADAC-Siegel. Also du, egal was passiert, ich bin um dich rum und ich gucke, dass du wieder heimkommst und dass dir nichts passiert. Hat Gott gehalten bis ganz zum Schluss. Man weiß es nur von der Überlieferung, dass Jeremia wohl gesteinigt worden ist, aber ganz, ganz spät in hohem Alter. Er hat über 50 Jahre die Botschaft verkündigt. Also fürchte dich nicht, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und das hat Gott uns auch zugesagt. Ich habe vor circa 4 Monaten darüber gesprochen, dass wenn wir das Wort ergreifen, dann möchte Gott es schenken oder soll es so sein, wie wenn Gott wirklich selber redet. Und wir wissen das. Es fällt nicht immer leicht. Ich habe auch schon mir so vorgenommen, dann abends, dann machst du noch, ich habe hinter uns ist so ein Block und da kann man so rumgehen, da ist beleuchtet, da musst du nicht, da stößt du nicht den Stein, den Fuß in einen Stein, wie Jesus sagt, wer im Dunkeln wandelt, ja, da kannst du so in so Halbdämmerung und mit ein bisschen Licht so laufen. Und dann habe ich mir das fest vorgenommen und auf einmal fing es an zu regnen, da habe ich gedacht, ah, jetzt gehe ich auch nicht mehr raus, gell. Ja, es gibt da auch einen Regenschirm. Und ich muss euch sagen, auch wenn das sind nur circa 5 Minuten, einmal so rum brauche ich circa 5, maximal 7 Minuten, je wie fußkrank ich gerade bin und was ich im Vortrag alles angestellt habe. Aber das ist so eine gesegnete Zeit, wenn du einfach, wenn, ja, es sind vielleicht manchmal, ich laufe in der Regel 2, 3 Mal, das sind vielleicht 15 Minuten, wo ich sage, wenn mir diese 15 Minuten fehlen, dann fehlt mir einfach ein Riesenbrocken. Und das Witzige ist, manchmal schickt mir Gott gerade in der Zeit Leute über den Weg, sollte man nicht glauben. Ich laufe meistens so abends um 9:30, 10:30, 11, so auch gestern wieder. Der eine Nachbar, der neulich schon mal gekommen ist und dann sagt, es laufe eine Runde mit, das wollte ich gar nicht. Ja, also man kann sich immer so, ja, aber dann sage ich auch, jetzt, das kann ja auch kein Zufall sein. Ich meine, du machst ja nicht nachts um 10:30, 11 ein Date auf der Straße. Dann nimmt man das auch aus des Herrn Hand und guckt, was Gott draus macht. Also nehmt einfach diese Zeiten wahr, sucht mich, ich will mich von euch finden lassen. Er war der unermüdliche Bußrufer am Tempel, im Tempel, unterm Stadttor. Was für eine romantische Geschichte. Stellt euch mal vor, unten ist, demnächst kriegt man ja in Böbling eine Fußgängerzone, du setzt dich da irgendwo so, da gibt es so Plätze, wo man sich so setzen kann, so Steine und so, habe ich neulich auch mal auf meine Frau gewartet. Das wisst ihr ja, sowas kann länger gehen. Und dann sitzt du da und dann fängst du an, da reinzusprechen in die Menge. Unglaublich. Selbst im Gefängnis schwieg er nicht. Er hat nicht nur gesprochen, sondern er hat auch sinnbildlich gehandelt. Einmal spricht Gott zu ihm, schere dein langes Haar, so viel mal zu langen Haaren, die waren offensichtlich damals üblich, aber Gott sagt, das ist nett, weil ihm die langen Haare nicht gefallen haben. Ja? So nach dem Motto, ey, jetzt muss man der Kerle mal endlich ein bisschen zivilisieren. Sondern er sagt, schere dein langes Haar und wirf es weg und erhebe Totenklage auf kahlen Höhlen. Denn der Herr hat die Generation, die er zürnt, verworfen und verstoßen und. Also da hat ihm Gott eine sogenannte prophetische Handlung aufgetragen und gesagt, mach das mal. Und ich kann mir vorstellen, wenn es jeder mal heute wird man vielleicht stutzen, wenn Gott sagt, so Gerhard, jetzt lass doch mal die Haare bis zum Steißbein wachsen. Da möchte ich mal der Kadi ihr Gesicht sehen. Der Gerhard war schon ganz begeistert, ich habe es gesehen. Ja. Aber Kadi und sein Chef, die hätten wahrscheinlich kein so großes Verständnis. Was machen wir, wenn so ein starkes Drängen da ist? Und sagen wir mal, gut, da muss man aufpassen und hat schon viele Leute sich irgendwelche Sachen eingebildet. Aber das ist ja was, es betrifft zunächst mal nur uns. Also wenn dann Gott so offensichtlich ganz komische Sachen sagt, wo eine halbe Menschheit betrifft, dann müssen wir schon vorsichtig sein. Ich sage auch, Gott redet zu uns auch als Summe und als Gemeinde und wir brauchen auch Bestätigung. Aber hier hat Gott ganz gezielt etwas gesagt und es hat ja zunächst mal nur ihn betroffen. Er hat keine Familie gehabt und damit konnte er machen, Entschuldigung, was er wollte und er wollte machen, was Gott will. Und er hat gesagt, okay, so gut mir die Haare jetzt gefallen und so üblich das ist, ich schneide jetzt ab. Ja. Er spricht zu ihm auch ganz konkret, was diesen Text betrifft. Die Frage ist, warum muss Gott zu dem Jeremia überhaupt sprechen? Warum schickt Gott den Jeremia zum Töpfer? Und er schickt ihn deswegen zu dem Töpfer, nicht um ihm irgendwas zu sagen, sondern er bereitet das Herz von Jeremia für was vor, damit Jeremia das versteht und das, was er sagen soll, auch von Herzen mittragen kann. Okay? Und er erklärt in Jeremia 24, 5-8, wie diese guten Feigen, so sehe ich die Weggeführten von Juda zum Guten an. Ich richte mein Auge auf sie zum Guten und bringe sie in dieses Land zurück und. Und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen. Also er macht hier etwas, ich hatte auch was vorbereitet, zwischen Tiefenstruktur, Grundstruktur und Wesenszüge von Menschen. Aber Gott sagt hier, ich mache da etwas, was nicht nur euer Äußeres, euer Wesen, wo euch bemüht, wo euch anstrengt, gut zu sein, sondern ich werde sogar, sage ich jetzt, in eurer Grundstruktur, ja, ist jemand extrovertiert, introvertiert, ist er eher flexibel, ist er eher bodenständig, ich werde da was verändern, dass ihr mich erkennt, wie ich bin und dass ihr mein Volk sein werdet, ich euer Gott sein, denn sie werden von ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Also Gott sagt, ich mache sogar was in euch, was ihr selber nicht machen könnt, dass ihr von ganzem Herzen umkehrt. Aber er spricht ja immerhin von Weggeführte und er spricht von Menschen, die in Gefangenschaft bleiben. Das ist ja sehr romantisch. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben jetzt seit über 40 Jahren oder glaube ich sind über 50. Sind über weit über 50. Wie viele Jahre haben wir keinen Krieg in Deutschland? Über 60, bald 70. Guckst, wie alt ich bin, du. Ich merk's schon gar nicht mehr. Keinen Krieg, aber stell dich mal vor, ich meine, wir dürfen uns da, also ich möchte jetzt keine Angst machen, ja, aber wir dürfen uns hier in unserem westeuropäischen Sessel auch nicht zu wohl fühlen und zu sicher fühlen. Was ist denn das für ein Angstprediger hier? Ihr kriegt das mit. Und dieses Wort haben wir auch gehört, wir brauchen uns nicht zu fürchten, Gott hat alles im Griff, aber die Situation in der Ukraine, ich sage euch, das ist ein heißes Eisen. Und jetzt stellt euch mal vor, es würden hier jetzt auf einmal Truppen einmarschieren und einen Teil mitnehmen und einen anderen Teil haben wir ja erlebt unter Besatzung. Gott sagt an dieser, macht er auch einen Unterschied, sagt er immer wieder, gell? Wir sagen immer, Gott ist gerecht und so, ja, Gott ist gerecht und weil Gott gerecht ist, macht er auch einen Unterschied. Und er erklärt in der Situation was und sagt, die augenscheinlich eigentlich die Gelackeierten, die wo weggeführt werden, gefangen ins fremde Land, die schaue ich im Guten an. Mit denen habe ich noch was vor, die werde ich im fremden Land segnen, nur die müssen eins, das kommt ja auch dann, sie müssen anfangen, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn auf dass es ihr Wohlergehe. Die mussten lernen, hoppla, es kann jetzt nicht sein, ihr seid die Israeliten und ihr müsst mal kräftig gegen das Volk vorgehen. Ihr fangt an, die Menschen um euch herum und die Situation zu akzeptieren, die Menschen zu segnen, die Stadt zu segnen und so weiter. Und er sagt, die, die da geblieben sind, die schauen euch nicht zum Guten an. Das sind die eigentlich, die das schwere Gericht trifft, was immer. Ich weiß nicht, was jetzt bei uns so jetzt Gefangenschaft oder vielleicht unter Besatzung zu Hause bleiben, was das sein könnte. Ich weiß, dass auch Christen manchmal in Süchte fallen. Sehnsüchte, Süchte, Spielsucht, Sexsucht, was immer. Ich weiß, dass manchmal wir krank sein können. Und Krankheit auch sehr wohl, wenn wir die Bibel lesen, auch ein Teil des Gerichts sein kann, das Gott über Menschen ausspricht. Aber es sind immer Dinge, wo Gott letztendlich möchte, dass wir von ganzem Herzen zu ihm umkehren. Das ist das Ziel. Ja, seine Ankündigungen erfüllten sich, trotzdem folgte man stets den falschen Propheten und nicht ihm. Gott unterstrich Gerichtsankündigungen dadurch, dass er nicht mit einem Schlag das volle Gericht hereinbrechen ließ, sondern das Volk durch zwei oder drei Deportationen warnte. Trotzdem ging es seinen Weg der Gottlosigkeit weiter. Ja, wer 50 Jahre dieses Wort predigt, der weiß, was ein Weg der Leiden ist. Nicht verstanden werden, ins Gefängnis geworfen werden. Er wurde von seiner eigenen Heimatstadt, wurde als Volksverräter gebrandmarkt, den man zum Schweigen bringen muss. Könnt ihr nachlesen, Jeremia 38,4. Die Männer seiner Heimatstadt suchten ihn zu töten, aber Gott nahm ihn in seinen besonderen Schutz. Er wurde aber geschlagen, in den Pflock gelegt. Er wurde in die Zisterne geworfen, um dort umzukommen. Also trotz diesem klaren Ja von Gott zu Jeremia und diesem klaren Ja, ich will mit dir sein, ich will dich schützen, hat Gott dennoch auch bei ihm manches Leid und manche Not zugelassen. Aber die schwerste Not des Jeremia war wohl die Last auf seiner Seele. Und ich glaube, das kennen wir, wenn wir mit Gott gehen und wir haben es auch im Hauskreis gesprochen und wenn man dann mitkriegt, dass Menschen oder vielleicht manchmal man selber, je nachdem, wenn man einfach merkt, jemand kommt vom Weg weg und sieht dann dieses Leid, was oft damit dranhängt. Das geht ja nicht einfach von Gott weg und es geht alles so lustig weiter. Das zu ertragen und trotzdem die Botschaft zu bringen, immer wieder auszurufen, kehrt um, das war für ihn eine richtige Herzenslast. Ist eine Herzenslast, die uns Gott auch auffordert, wo wir bereit sein sollen, dass auch wir diese Last des Herzens tragen. Ein Uria, auch ein Prophet, also nicht der König, er war weniger treu. Er flieht, als Bedrohung durch den König Joachim kommt. Er wird zurückgeholt und getötet. Also Flucht war anscheinend auch nicht der richtige Ausweg. Rettung aus Gefahr kann dem Propheten nur eine Flucht in die Treue bieten. Rettung in deiner Schwierigkeit, in deiner Not und Menschen, die Gott dienen, werden angegriffen. Immer wieder. Und wenn du meinst, oder wenn wir meinen, dass wenn wir dann dem Auftrag Gottes fliehen, dass es dann besser wird, ist ein großer Trugschluss. Jeremia darf zum Schluss noch ein Heil verkündigen. Ein Heil, das auf einer besseren Grundlage beruht, das habe ich euch gesagt. Indem er der Bundeslage nicht mehr gedenken und sie nicht mehr wiederherstellen wird, weil Jerusalem des Herrn Thron ist, zu dem sich alle Heiden sammeln. Ein ganz gewaltiges Wort. Und wir wissen, die Bundeslade wurde bis heute nirgends mehr gefunden. Gerade in seiner größten Not, als er während der Belagerung im Gefängnis liegt, darf Jeremia immer wieder von dieser kommenden Herrlichkeit berichten. So viel zu Jeremia. Jetzt machen wir es noch, oder versuche es noch ein bisschen praktisch zu machen.
Ich hatte ja auch ein paar Tage Urlaub. Und ich war.
Kriege ich mal kurz noch ein freies Mikrofon?
Okay, danke schön.
Sogar an. Ja, ich habe nicht nur gefaulenzt, was ja durchaus okay ist im Urlaub. Wir hatten ja, wie manche wissen, eine Tiefgaragensanierung. Und bei uns, wir haben eine Doppelgarage, also bei uns steht in der Garage nicht nur, was in der Garage darf und gehört. Darüber mussten wir Buße tun. Wir mussten sie ausräumen. Und haben aber dann diese Gelegenheit wieder saniert und aus diesem, das haben wir dann auch wirklich auch als Anlass genommen zu schauen, was gehört wirklich in die Garage rein und was kann alles auf den Wertstoffhof. Und das Blöde war, wir haben nicht alles so untergebracht und unter anderem war da auch ein alter Küchenstuhl. Ich weiß nicht, kennt ihr noch so diese alten Küchenstühle? So weiß. Ich habe jetzt leider kein Bild. Der sieht es ein bisschen anders aus, man kann es sich von der Form her vorstellen. Der stand draußen, ich habe gedacht, das ist so ein alter Küchenstuhl. Da kann eigentlich nichts mehr kaputt gehen. Da waren noch so 70-80% Farbe drauf. Wir hatten ihn super früher, trocken, und ich habe zum Herrn gesagt, das wäre schön, wenn es so weitergeht. Aber kaum hat die Tiefgaragensanierung begonnen, fing der Regen an, immer wieder. Und nach jedem Regen war unten und im Stuhl rum so ein richtiges Häufchen Farbe. Und zusammenkehren konnte. Dann habe ich den Stuhl so angeguckt und habe gedacht, meine Güte. Dann habe ich so meiner Frau gesagt, den schmeißen wir jetzt raus. Und sagt, halt, den wollte ich schon immer mal richten. Dann habe ich gesagt, ja gut, was machst du, wenn eine Frau einen Wunsch hat, ne? Und habe mir eine Spachtel geholt, habe jetzt keine Spachtel dabei und mit der Spachtel ging relativ leicht so dieser alte Lack weg. So in vielen Stellen, wenn der Regen schon das Lack wegmacht, dann bin ich so mit der Spachtel dran, habe ich gesagt, hier, Spachtel. Und als noch die Haushaltsauflösung vom Schwiegervater war, da habe ich noch Geräte gefunden, die habe ich vorher noch nie gesehen und noch nie in der Hand gehabt, sage ich euch ganz ehrlich. Und dann habe ich gesagt, du, wir haben da gutes Material und auch Schmirgelpapier, fang mal an. Der erste Lack, der ging ganz schnell weg. Das ist ja auch bei uns so, gell? Da sagt man, es ist der Lack weg, so das Äußere, die äußeren Wesenszüge und so. Das war relativ einfach weg, so der erste Lack. Aber dann habe ich gemerkt, irgendwann kam man mit der Spachtel nicht mehr weiter. Da musste man ein bisschen tiefer gehen. Und dann erinnerte ich mich an diese Geräte, die ich da einfach mal eingepackt habe vom Schwiegervater. Und habe ich dies erstmal in die Hand genommen. Das hier ist ein sogenannter Bandschleifer. Den habe ich extra für euch heute mal mitgebracht und angeschlossen. Dann bin ich mit dem Bandschleifer daran. Wenn einer ein bisschen Hornhaut hat, mal kurz vorkommen möchte, ich könnte ihm jetzt gerne ein bisschen Hornhaut mit dem Bandschleifer entfernen. Ist jemand da? Es funktioniert hundertprozentig. Das ist schlecht eingestellt, sehe ich gerade. Ein bisschen korrigieren. Also mit dem kommt man schon... was? Also ich kann euch sagen, mit dem Bandschleifer, da geht schon mal richtig was weg. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht zu viel verwischt. Wo kommt denn... Bitte? Ja, alles. Ist gut, ich habe mich ja schon geoutet, also ich bin vielleicht nicht ganz ungeschickt, aber ich bin ja der große Handwerker, habe auch keine Zimmermannslehre oder Schreinerlehre. Also für mich war das ein Abenteuer, diese Geräte in der Hand zu haben, aber es war auch fun zu sehen, was die Dinger da machen. Und in der Tat, auch in dieser Phase hat Gott einfach auch zu mir gesprochen und gesagt, guck, das ist etwas, das mache ich auch bei dir, das mache ich bei deinen, wir wissen das, das mache ich bei deinen Geschwistern. Ich bin der Töpfer, ihr seid der Ton. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und da muss halt dieser Lack, dieses Äußerliche, dieses Alte, das was eigentlich nur Schein ist, mehr Schein als Sein, das muss halt weg. Und so Gefangenschaft ist manchmal auch Bedrängnisse. Vielleicht ein ganz schwieriger Chef, vielleicht ein ganz schwierige Kollegin, kriegt man ja immer wieder mit, wo man denkt, meine Güte, wie ist denn der auf den Planeten gekommen? Ja? Aber den Gott offensichtlich gebraucht. Und du hast das Gefühl, da ist gerade ein Bandschleifer an dir dran. Da ist gerade ein Bandschleifer an dir dran. Und was Gott in der Situation sagt, Mensch, sie wurden ja nicht nur von Gott geformt, sie haben sich ja auch ganz stark von Baal formen lassen, also von ganz Fremden, von Dingen, die einfach nicht gut waren. Und bei uns, man streitet sich ja immer, wie viel ist Erziehung, wie viel ist Vererbung, was ist soziales Umfeld, ja, was macht uns wirklich aus, dass wir sind, wer wir sind. Das sind ja viele Faktoren. Aber letztendlich wissen wir, der Teufel hat die Welt nicht geschaffen, es war Gott. Und das wir sind, ist Gottes Werk. Und so wie der Töpfer den Ton nimmt und sagt, gefällt mir nicht. Müssen wir vorstellen. Gott hat uns geschaffen und er sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte oder Altes ist vergangen. Siehe, ich mache Neues, ich mache alles neu. Und somit muss ich es vorstellen, da ist was, die Grundlage ist da von Gott. Dann schafft Gott sogar noch was Neues. Und es guckt er, was sich daraus entwickelt. Und da kann es passieren, dass Gott hergeht und sagt, nee, das gefällt mir nicht. Also ich habe entschieden über diesem alten Küchenstuhl, wenn ich es gewusst hätte, dass ich das als Anschauungsmaterial nehme, noch ein Foto gemacht. Es ist ja immer schade, der hat ausgesehen wie ein Häufel Elend. Und so wie ich entschieden habe und gesagt habe, gefällt mir nicht, so entscheide Gott auch mal und sagt, gehört zwar mir, gehört mir, mein Eigentum, haben wir gehört. Nicht nur werde ich segnen, mein Eigentum, aber gefällt mir nicht. Ja gut, dann war so die zweite Schicht ab und dann kommt mich ja an manche Stellen nicht ran und dann kam nochmal ein feines Gerät, das sogenannte, wie nennt man sowas? Was? Exzenterschleifer. Also Philipp hätte es noch viel, viel besser gemacht wie ich, ja. Ein Exzenterschleifer. Aber ich sage euch auch, das Gerät macht Freude. Guck mal. Also mit dem kannst du tatsächlich deine Fingernägel ein bisschen präparieren, ja. Es ist feiner, es kommt mir darauf an, was für ein feines Papier du da drauf machst, da gibt es Unterschiede. Aber du kommst wesentlich besser in die Ecken und Kanten rein. Und so denke ich, wisst ihr, wenn man so beim Stuhl dann so vorgeht, man macht erstmal das Grobe, wo man leicht hinkommt und dann geht es auch in die Ecken und Kanten, wo Dinge, wo Gott einfach nicht gefallen, wo er reingeht. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt der Stuhl gewesen wäre, hätte ich irgendwann gesagt, da ist der jetzt doch reichen, es hört doch mal auf. Aber ich habe gesagt, nee, das reicht noch nicht, da ist noch Farbe drauf. Und da habe ich einen Spezialisten gefragt. Er hat gesagt, du, jetzt habe ich das so geschliffen und gemacht und auch von Hand noch und so weiter, was mache ich denn jetzt mit dem Stuhl? Soll ich da wieder so einen Lack drüber machen und so weiter? Er sagte, ja, du, pass auf, wenn du es richtig schön machen willst, das hat mir der Herbert Roos übrigens gesagt, der ist ja gelernter Maler, ja, das hat man kaum glauben, der Deutschdoktor, wenn du den alten Lack richtig wegkriegst, dann kannst du den Stuhl lasieren. Und dann wird er richtig schön. Wenn nicht, dann ist es besser, du streichst ihn wieder mit irgendeiner Farbe, also mit einem Farblack. Aber wenn du den alten Lack wegkriegst, dann kannst du ihn lasieren. Und nach jeder Lasur musst du ihn trocknen lassen und danach dann warten, man denkt zwar nach einem Tag ist trocken, muss 2-3 Tage stehen lassen, wieder lasieren und noch 2-mal lackieren. Und weil man ja sonst kein Geschäft hat, habe ich das gemacht. Und ich habe mich für die Lackversion entschieden, also sprich für Lasur und Lack. Und ich muss sagen, also der Herbert Roos hat es besser gemacht, der Philipp auch. Ich habe es jetzt auch nicht mitgebracht, um zu zeigen, wie toll ich es gemacht habe. Aber ich muss sagen, es lässt sich sehen für einen Anfänger, oder? Ich habe so Freude an dem alten Ding. Und es steht bei mir in der Tiefgarage. Und wenn ich mal müde bin beim Bachelor, setze ich mich auf das alte Geschoss. Der ist beim Reparieren oder beim Streichen sogar auseinandergebrochen. Wir mussten dann noch neu leimen und. Und ich habe natürlich auch Stellen gefunden, weil ich bin ja nicht Gott. Ja? Ich habe dann tatsächlich irgendwo den alten Lack nicht weggekriegt. Und das sind genau die Stellen, die dann nicht so gut aussehen. Aber das ist nicht so schlimm. Ist vielleicht auch in unserem Leben so, vielleicht Es wird immer irgendetwas Altes und Dinge durchscheinen noch, ja, was nicht so gut ist und was Gott wahrscheinlich bis zu unserem Grab nicht gefällt. Aber der Punkt ist einfach, bleibe die Frage, die Gott dir stellt, bist du bereit, möchtest du auf der Scheibe Gottes bleiben? Und nicht nur auf der Scheibe Gottes, bis alles so gemacht ist, wie es Gott gefällt. Danach, nachdem ja dann dieser Ton, er wurde ja geformt, gemacht und Gott sieht nein, wurde er zurück und was Neues geschaffen. Was passiert, wenn der Ton dann neu geformt ist? Was macht man dann? Ha? Brennen, warm. Also warm ist schon gelinde ausgedrückt. Ja, brennen gefällt mir schon besser. Warum? Kommt er in den Ofen? Genau, dass diese Form, die geschaffen ist, erhalten bleibt. Und das ist praktisch so die letzte Stufe, ja, so vielleicht hier jetzt der Klarlack am Schluss, dass dieser Ton in den Schmelzofen kommt, also in den Ofen, wo eigentlich fast schon, wenn es noch ein bisschen heißer wird, alles wieder kaputt gehen würde, zerschmelzt, verlaufen würde, kaputt gehen würde. Lasst euch durch das Feuer der Verfolgung, das unter euch geschieht, nicht befremden. Und ich denke, was Gott einfach uns immer wieder sagen möchte, egal, vielleicht bist du auch in Gebundenheiten reingekommen. Vielleicht steckst du in Dingen drin, wo du ganz genau weißt, die tun mir nicht gut. Und es hat mit Gottes Geschichte, und es können ja ganz fromme Sachen sein, bis hin zur Arbeitssucht. Ja? Solange du sagst, Gott, hier bin ich, und es vielleicht auch sehe ich als eine Erziehungsmaßnahme Gottes, wo er sagt, guck mal, das passiert, wenn du von mir wegläufst, nicht ganz an meiner Seite bleibst. Oder sind es sehr schwierige Verhältnisse, vielleicht in der Familie jemand, der dir total das Leben schwer macht. Wo Gott sagt, du, auch das sind Dinge, wo ich bei dir gebrauchen möchte, wo ich dein Lack abschleifen möchte. Und wo ich etwas Neues aus dir machen möchte. Jemand, der ganz anders reagiert, wie früher reagiert. Und wenn jemand grundsätzlich impulsiv ist und eine Neigung hat, vielleicht auch für Zornausbrüche oder Wutausbrüche, dem sag mal, sei doch einfach mal sanftmütig. Ob das so ohne weiteres funktioniert? Aber Gott hat diese Verheißung gegeben. Er sagt, ich will ihnen ein neues Herz und ein neues Herz geben, ein Herz aus Fleisch und meinen Geist in ihr Innerstes geben, in ihr Herz hineinlegen. Er will auch Dinge, die uns hindern, Gott so zu gefallen, wie er es möchte und die wir selber gar nicht ändern können, auch die will er wirken an uns. Aber es geht nicht ohne Bandschleifer und Rundschleifer und Schmirgelpapier. Es geht manchmal nicht ohne äußeren Druck und Schwierigkeiten um uns herum. Und es sind, haben ja gehört, auch die anderen Völker liebt Gott. Und da gebrauchen manchmal auch den schwierigen Nachbar. Wer hat schon mal erlebt, dass der Nachbar zu ihm was gesagt hat, wo er das Gefühl gehabt hat, das war ja eigentlich wie wenn Jesus was zu mir sagt. Habt ihr schon mal erlebt? Ich habe es mal erlebt beim Vermieter. Er war gläubig, aber hat einen ganz normalen Satz gesagt, wo er bestimmt nicht wollte, mir eine Predigt zu halten. Und es war wirklich, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wie wenn Jesus neben mir steht und sagt, Michael, was machst du denn da wieder? Ich glaube, es war eine Situation, wo ich mich furchtbar aufgeregt habe, dass immer wieder der Ablauf verstopft. Und dann hat er so gesagt, ja, wenn man sich rasiert und macht, ist doch ganz normal der Fall. Dann fallen Haare ab und dann verstopft es halt. Dann muss man es halt aufmachen und wieder sauber machen. Dann habe ich gesagt, Mensch, so einfach kann man es aussehen. Und ich habe mich so aufgeregt, dass die Mutter verstopft ist. Und das ist so ganz, und ich habe mich so geschämt, weil ich mich da so geärgert habe, so neig gesteigert habe. Wisst ihr, so richtig blöder Ablauf, altes System, zu kleine Rohre. Wir hatten das sich ausgedacht, weißt du so? Ha ja, der Schwabe war am Werk. Ja, also Gott ruft hinein in dieses Volk, von diesem Volk, wo wir gehört haben, wo er sagt, es ist sein Eigentum, es ist mein Volk. Und ganz egal, er macht Unterschiede, aber ganz egal, was er auch für ja, Ordnungsbotschaften, Gericht ist ja immer wieder Herstellung von Gottes Ordnung, was er auch dem jeweiligen Teil des Volkes auferlegt, es bleibt sein Volk. Und er sagt, es bleibt mein Volk mit dem Ziel, es so zu formen, so zu gestalten, wie es mir gefällt. Und ein Propheten muss doch vorbereiten, er muss sein Herz, weil er diese Botschaft hatte, er muss den Prophet sein Herz vorbereiten und ihm das klar machen, hey, das ist mein Recht, das steht mir zu. Und die Frage ist jetzt, kommt diese Botschaft auch bei mir an? Sagen, es ist einfach Gottes Recht. Mir unangenehme Nachbarn, unangenehme Geschwister, schwierige Menschen, eine schwierige Situation, etwas in den Weg zu stellen, was mir überhaupt nicht gefällt. Und dennoch ist es sein Plan, um mit mir zum Ziel zu kommen, aus mir etwas Schöneres zu machen, um aus mir diese kostbare Perle zu machen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Töpfer bist und wir der Ton in des Meisters Hand. Und danke, Herr, dass du uns helfen möchtest, dass wir nicht gegen dich rebellieren, nicht gegen die Menschen, die uns das Leben so schwer machen oder Situationen und Umstände, sondern dass wir wirklich dich erkennen als den Töpfer, der mit uns an der Arbeit ist. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns neu die Haltung schenkst, dass wir uns über die Schwierigkeiten, vielleicht sogar Nöte und Krankheiten annehmen können, erkennen können, auch als dein Feinschleifwerkzeug, um aus uns etwas Kostbares zu machen, um uns zu verändern. Herr, du weißt, wer jetzt gerade in Schwierigkeiten steckt, der auch mit dir hadert, der dich nicht versteht, der auch in der Schwierigkeit schon angefangen hat, dich anzurufen und auch möchte, dass diese Dinge gehen. Herr, ich bitte dich, dass du da einfach Geduld schenkst, Ausharren schenkst und das Vertrauen schenkst, ja, dass du keine Fehler machst und dass du es gut mit uns meinst. Und dass es wirklich etwas Ansehnliches und etwas Schönes dabei herauskommt, wenn wir in des Töpfers Hand bleiben und stehen. Danke, Vater. Amen. Amen.